Radio 1.
Unser nächster Gast hier im Studio 1 im Bikini Berlin, das ist nicht nur ein Mitglied, sondern er gilt auch als Co-Direktor der Ostkreuz-Schule. Die Fotoagentur Ostkreuz ist sowas wie das deutsche Pendant zur weltberühmten Agentur Magnum. Gegründet wurde die Agentur 1990 und zwar von 7 Fotografen aus der ehemaligen DDR als so eine Art, ja man könnte fast sagen, Überlebensstrategie im Wendechaos, benannt nach dem S-Bahn-Knotenpunkt, der den Osten Berlins mit dem Rest der Welt verbindet. Und heute steht die Agentur für Fotos, die viel über die Poesie des Alltags erzählen und die aber auch durchaus dahin gucken, wo es weh tut. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt über den neuen Fotoband Tres Viajes. Einen dicken Applaus für Jörg Brüggemann. Schön, dass du da bist, Jörg. Genau, nimm Platz. Also wir müssen erstmal vielleicht nochmal ganz kurz in diesen Urschleim, in die Geschichte der Agentur auftauchen. Gründungsmitglieder wie Ute Mahler, die erzählen oft, dass es wirklich so eine, angefangen hat mit so einem 7 D-Mark teuren, 5 Kilo schweren Mobiltelefon, das man dann abends mit nach Hause nehmen musste. Was würdest du sagen, wie viel von diesem Pioniergeist aus diesen frühen 90ern ist heute vielleicht auch in deiner persönlichen Arbeit überhaupt noch, wie viel steckt da noch drin?
Also natürlich haben die Zeiten sich total verändert. Also ich selber bin ja nicht dabei gewesen am Anfang der 90er Jahre. Ich bin 1979 in Herne im Ruhrgebiet aufgewachsen. Das heißt, ich bin zur Agentur 2008, glaube ich, gekommen. Ich kenne das auch selber nur aus Erzählungen. Aber diese Gemeinschaft, die damals gebildet haben und diese Idee von Fotografie, die die Verhältnisse abbildet und sich auch an denen reibt, die ist, glaube ich, heute auch noch da.
Und jetzt hast du mir, also gerade weil ich nur bisher das PDF in der Hand hatte, zum ersten Mal diesen wirklich wundervollen Fotoband in die Hand gedrückt. Ich habe ihn jetzt also physisch hier vor mir liegen aus dem Hartmann Verlag. Und interessant oder auffällig ist zunächst, dass du komplett auf Bildunterschriften verzichtest. Also offenbar, damit der Betrachter, die Betrachterin nicht so sehr mit den eigenen Vorurteilen agiert, sondern sich wirklich noch mal viel offener einlässt auf diese Bilder. Das ist oft so, dass man ja dann wirklich, wie ich jetzt hier gerade, so Bilder sehe und wirklich so dringend unbedingt wissen will, was ist das bloß? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein Bild, das Ganze spielt ja in Chile, von einer, sieht aus wie eine Art Voodoo-Figur, eine Mischung aus so einer Art Skulptur mit so einer kopfartigen Bürstenfrisur. Man kann sich überhaupt keinen Reim darauf machen. Ich würde jetzt erstmal denken, es hat irgendwas mit einem geheimen Zauber zu tun.
Also in dem Buch bewege ich mich so ein bisschen weg von der ganz klassischen Dokumentarfotografie, also von den Erzählen, wie die Dinge sind in der Welt. Ich arbeite zwar noch dokumentarisch, das heißt, ich bilde die Welt ab, aber die Bilder bewegen sich ein bisschen oder entfernen sich ein bisschen von dem, was sie eigentlich darstellen, sondern stehen auch mehr für Gefühle, für Zustände und für Ideen, also haben eine Metaebene.
Du hättest jetzt natürlich auch dran gehen können und den Bildern so kryptische, so die Gleichgültigkeit des Universums oder solche.
Das wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen. Also da vertraue ich dann doch auf die Sprache der Bilder und auf die Lyrik der Bilder. Das würde, glaube ich, den Bedeutungsrahmen, die Bilder haben können, dann auch noch enger machen. Mhm. Natürlich haben die Bilder für mich selbst eine Bedeutung und auch es geht auch nicht nur um die einzelnen Bilder, sondern auch um die Zusammenstellung, wie die Bilder in einer Sequenz arbeiten, wie sie miteinander in Korrespondenz kommen, vielleicht das Bild zwischen den Bildern und ich gebe es aber auch frei sozusagen der Interpretation, dem Betrachter, der Betrachterin selber darin eine eigene Geschichte zu finden. Natürlich gibt es einen Auslöser für mich, warum ich die Dinge fotografiert habe. Es gibt auch einen Text, der das sozusagen halbwegs verständlich macht oder anlehnt, aber es soll trotzdem jeder seine eigene Geschichte darin finden können.
Und dieser Band, also dieses Projekt Tres Viajes, ist also eine Reise durch Chile, aber es ist auch eine Reise durch deine eigene Biografie, wenn man so will. Wie kam das Projekt zustande?
Genau, also es ist nicht nur eine Reise, Tres Viajes heißt drei Reisen. Mhm. Und die, es sind also drei Reisen, die ich nach Chile gemacht habe, innerhalb von so 4 Jahren ungefähr. Die erste Reise war 2018, da bin ich eingeladen gewesen nach Valparaíso auf eine Künstlerresidenz und sollte dann ein Projekt machen und vielleicht gehe ich nochmal einen kurzen Schritt zurück. 11 Jahre vorher, 2008, ist meine Mutter verstorben und ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Kolumbien an der Karibikküste, habe mein Fotodiplom damals fotografiert und diese Reise musste ich damals natürlich sofort abbrechen. Bin zurück nach Hause gereist und habe über die Jahre hinweg immer wieder gedacht, ich würde eigentlich gerne an diesen Ort zurückkehren, weil das so ein bisschen war wie, ich bin aus meinem Leben rausgerissen worden und ich wollte wieder einsetzen an dem Punkt. Mhm. Dann habe ich einen Traum von meiner Mutter gehabt, in Valparaíso, 2018. Und der war so, das war vielleicht der lebendigste Traum meines Lebens. Also es war so, als ob wir uns eben nach 11 Jahren wiedersehen und uns updaten, was so gegangen ist. Und sie hat mir erzählt, dass sie einen Freund hat und dass ich auf einem guten Weg bin. Und ich bin aufgewacht und gedacht so, wow, was war das denn? Puh. Und habe dann relativ spontan entschieden, dass dieses Fotoprojekt, das ich dort eben machen sollte, die Reise wird an diesen Ort, an den ich damals war.
Aber das klingt, selbst wenn du jetzt davon erzählst, immer noch so, als sei das eine Reise gewesen, die wirklich ans Eingemachte gegangen ist. Ich frage mich so ein bisschen, hat dich das nicht auch große Überwindung gekostet, so ein so privates Thema ja im Grunde dann auch öffentlich zu machen, wenn auch über Bande?
Ja, also das Projekt, das ich davor gemacht habe, ging über die deutsche Autobahn. Also ich war also wirklich sehr...
Slight a difference.
Genau. Und war entsprechend auch fotografiert. Und aber es brach so über mich. Und es war vielleicht auch eine Art von Trauerarbeit, die ich 11 Jahre lang nicht gemacht hatte und die dann einfach anstand. So.
Also vielleicht weniger nur eine reine Dokumentation als schon auch eine Art Verarbeitung oder, um jetzt ein ganz großes Wort zu nennen, Heilung in gewisser Weise.
Ja, also das war natürlich nicht irgendwie die Idee dessen, als ich losgefahren bin, aber das war vielleicht zum Glück das, was ich dann nach der Reise, so ungefähr 2 Monate danach dann auch gespürt und erfahren habe.
Und gibt es für dich, um jetzt doch nochmal ganz konkret auf diese Bilder selbst zurückzukommen, möglicherweise ein Bild, das für dich vielleicht auch so ein bisschen symbolisiert, so ein Moment des Friedens, diese Trauer irgendwie verarbeitet habens?
Ja, also das ist das Bild, das auch auf dem Cover ist. Die beiden
sind zwei Hunde, die miteinander kämpfen, ein weißer und ein schwarzer Hund. Das ist eine sagenhaft, wie sagt man, energetische, symbolische und auch irgendwie fast wie so ein Kampf gut gegen böse, so würde ich es fast sagen.
Ja, für mich ist es auch, also ich finde es interessant, weil es auch irgendwie ein Tanz sein könnte. Es hat gleichzeitig auch was Spielerisches und was Leichtes. Es ändert auch ein bisschen vielleicht ans Yin und Yang, also so zwei Seiten, die zusammenkommen. Und das war vielleicht auch das, was ich dann dort gespürt habe. Also wie gesagt, vorher habe ich die Autobahn fotografiert, sehr rational gedacht und fotografiert. Und jetzt kommt da so eine Emotionalität dazu, also diese zwei Seiten, die das Leben halt auch haben kann, die hier dann zu so einer Vereinigung gekommen sind. Insofern symbolisiert das für mich sehr viel, das Bild.
Und dieses Bild passt in gewisser Weise auch programmatisch zu dem zweiten Kapitel, zu der zweiten Reise. Vielleicht schilderst du uns nochmal, wie es zu der kam.
Ja, genau. Also ich habe das fotografiert und dann bin ich ein Jahr später zu dem gleichen Fotofestival nochmal eingeladen worden, das mich ein Jahr vorher auch schon eingeladen hatte, um eben diese erste Arbeit auszustellen. Und 3 Tage bevor ich abgeflogen bin wieder nach Chile, um in Valparaíso zu sein, kam die Nachricht, das war 2019 im Herbst, aus Chile, dass soziale Unruhen ausgebrochen sind. Vielleicht können sich einige Leute daran erinnern, das ging damals anfänglich erstmal um so eine Erhöhung von U-Bahn-Tickets um 20 Cent und dann ist das ganze Land aufgestanden. Mit der Forderung, dass der Präsident zurücktritt und auch eine neue Verfassung gegründet wird, die noch die aktuelle, auch immer noch leider aktuelle, ist noch aus Pinochet-Zeiten, ist sehr neokapitalistisch. Und ich war dann quasi eine Woche lang in Valparaíso und habe dort die Proteste fotografiert. Und das sind halt auch Proteste, die mit dem, was wir hier kennen, selbst mit dem 1. Mai in Berlin, wenig zu tun haben. Das ist wesentlich brutaler. Das sind Leute, die sind so unterdrückt und ausgebeutet, denen ist quasi auch ein bisschen egal, was sie jetzt zerstören. Und auch eine Polizei, die entsprechend hart zurückschlägt. Also Leuten ist mit Gummigeschossen absichtlich das Augenlicht ausgeschossen worden. Und eine Menge an Tränengas in der Stadt, also das wusste ich auch nicht, das setzt sich ab und am nächsten Morgen sind Straßenfeger gekommen, die Straßen sauber gemacht haben, dann hat man es wieder gespürt, weil es wieder hochgewirbelt wurde. Und
diese Wut, aber auch die Gewalt, die spricht eben aus diesen Bildern mit einer extremen Drastik. Du hast hier einerseits Porträts, sehr, sehr nahe Porträts, die also von dieser Verzweiflung erzählen. Wir sehen aber auch eben Brandsätze, wir sehen einen Pflasterstein in einer Faust, wir sehen den Rücken eines Mannes, der ganz offensichtlich misshandelt wurde. Also es sind wahnsinnig starke Fotos, die auch sehr nah rangehen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie du das hinkriegst, in solchen Momenten noch so einen ästhetischen Anspruch überhaupt, also in solchen Momenten, wo andere wahrscheinlich einfach nur noch wegrennen oder Vogelstrauß-mäßig sich in Sicherheit bringen, dann noch die überhaupt ästhetische Kategorien im Hinterkopf zu haben. Aber das ist wahrscheinlich, was gute Dokumentarfotografie ausmacht.
Ja, das läuft dann so ab, ne? Also das sind die Bilder, die ich sehe und die ich mache, also das kann ich gar nicht genau erklären. Aber was auf jeden Fall da war, ist eben, was du sagst, diese Gewalt, und das, da hat es sich für mich dann auch irgendwann von dem eigentlichen Event der Zeitgeschichte entfernt, weil ich vorher auch sehr viel in Lateinamerika war und immer diese Gewalt gespürt habe, und nicht nur die physische, sondern es gibt eben auch eine soziale und eine legislative Gewalt und eine juristische Gewalt, und da brach sich sozusagen dieses Gewalttrauma, das dieser Kontinent vielleicht schon seit der Kolonisation hat, brach sich sozusagen visuell Bahn und zeigte sich, und dann hat sich das irgendwann eigentlich auch mehr darum gedreht, und gerade in Chile ist es eben auch durch die Diktatur und so weiter sehr, sehr präsent, und konnte ich dann darstellen, und mir ging es dann irgendwann auch gar nicht mehr um diesen einen Moment, sondern sozusagen um die Gewalt an sich.
Bei uns ist Jörg Brüggemann von der Agentur Ostkreuz. Herzlich willkommen nochmal.
Dankeschön.
Ja, Tres Viajes heißt dein Fotoband und auch die Ausstellung dazu, die am 16. in Berlin zu sehen sein wird, ab 16. Ich selbst bin des Spanischen nicht so mächtig, und wir haben gerade schon geklärt, du kannst es so gut, weil du mal ein Auslandssemester gemacht hast in Buenos Aires. Ja. Und du hast hier nämlich auch noch eine dritte Reise, die ich auch wirklich insofern so beeindruckend finde, weil sie völlig, also eben drei komplett unterschiedliche Blicke auf dieses Land, auf Chile und auf die Landschaften und die Bewohner bietet. Also im ersten Teil, wie gesagt, diese ganz biografische Suche, diese Spurensuche, diese Kontaktaufnahme zu der verstorbenen Mutter, dann diese unglaublich kraftvollen, wütenden, gewaltvollen Fotos über diese ja, bürgerkriegsähnlichen Zustände, die du da vorgefunden hast. Und dann gibt es diese dritte Reise, und das wiederum ist eine ganz intime, im Grunde erstmal Landschaftsfotografie-Reihe, aber da steht im Mittelpunkt eigentlich ein Paar. Ein Paar, das getrennt voneinander, wahrscheinlich auch voller Sehnsucht, miteinander über weite Entfernung verbunden ist. Wie kam diese Geschichte zustande?
Genau, ich habe auf meinen ersten beiden Reisen Cote kennengelernt. Das wurde eine Freundin von mir, die mich dann Ende 2021 eingeladen hat, noch ein weiteres Mal nach Chile zu kommen und sie zu besuchen. Die hat gesagt, sie lebt an einem Ort am Strand. Ich hatte selber kurz vorher eine Trennung hinter mir, und mir ging es auch sehr, sehr schlecht 2021. Hatte Depressionen, habe eine Therapie angefangen und wollte eigentlich so den zweiten Corona-Winter auch irgendwie flüchten, und bin dann nach Chile für 2 Monate. Und dort hat sie mir dann erzählt, dass sie auch gerade eine Trennung hinter sich hat von ihrem Freund Jaime, mit dem sie 13 Jahre lang zusammen war. Die haben sich während des Lockdowns, der in Chile sehr strikt war, getrennt. Und er war kurz vorher, hatte er Land gekauft in Nordpatagonien, irgendwo in the middle of nowhere. Und sie hatten sich gar nicht mehr gesehen, haben das dann irgendwie, also der musste manchmal ins Tal runterfahren, um Internet zu haben, haben sie sich getrennt. Und ich wollte auch immer in diese Landschaft zu ihm, irgendwie da, wo er war. Und dann hat sie das klargemacht und irgendwie hat sie mich auch so ein bisschen zu ihm geschickt, um nach ihm zu gucken. Und dann habe ich irgendwie beide Orte fotografiert. Also sie lebt an einem sehr, sehr trockenen, fast wüstenartigen Strand und er eben in einer sehr laschen, grünen Berglandschaft in Nordpatagonien. Und ich habe irgendwie gemerkt, das spiegelt auch so ein bisschen meine Trennung, die kann ich darüber verarbeiten, aber es geht vor allen Dingen eben um die beiden. Und diese beiden Orte, die eben übers Wasser verbunden sind, also er lebt fast an einem, quasi an einem Gletscher, den kann man bei ihm zu Hause sehen und dann fließt das Wasser runter und spült dann eben irgendwann bei ihr an den Strand.
Also Natur als so eine wirklich poetische Kraft und diese Serie, du musst nochmal diesen wunderschönen Titel so sprechen, ich würde mich da nur blamieren, Aguas que no, sagst du.
Aguas que no has de beber.
Genau, das bedeutet?
Eigentlich geht der Satz noch ein bisschen weiter. Also Aguas que no has de beber, deja la correr. Das ist ein Chanson und das heißt, lass das Wasser laufen, dass du nicht trinkst.
Also sagenhaft eindrucksvoll, so Naturfotografien, die diese unsichtbare Bindung im Grunde einfach auch nochmal wieder symbolisieren. Ich bin völlig von den Söckchen. In 11 Tagen startet deine Ausstellung in der Robert-Morath-Galerie. Wo ist das? Was ist das für ein Raum?
Ja, das ist eine Galerie in Berlin-Mitte in der Linienstraße und genau, am 16.01. ab 18 Uhr ist da die Eröffnung, dann läuft die Ausstellung bis zum 21.03. Das ist ja ist, nicht groß, aber es sind schon drei schöne Ausstellungsräume, wo ich dann eben auch alle drei Serien zeigen kann und ich freue mich natürlich sehr über Besuch.
Gehen Sie unbedingt dahin und wenn Sie noch ein wirklich kostbares Geschenk suchen, Jörg Brüggemanns Fotoband Tres Viajes ist im Verlag Hartmann erschienen, kostet 49 Euro und ja, ist wirklich ein Prachtband. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und genau, diese Galerie, die finden Sie in der Linienstraße 107 am 16. Das merken wir uns. Tausend Dank für den Besuch.
Herzlichen Merci. Dank.